Die Presse.
Sie braucht keine Vorstellung. Wir versuchen es trotzdem. Taylor Swifts Konzerte lassen die Erde beben. Sie hat mehr Nummer-1-Alben als die Beatles und stellt einen Streaming-Rekord nach dem anderen auf. Sie ist als erste Person überhaupt ausschließlich mit ihrer Musik Milliardärin geworden und gilt als die Pop-Ikone des 21. Jahrhunderts. You'll never find another like me. Mein Name ist Christine Meierhofer und Sie hören, was wichtig ist. Ihre unglaublich erfolgreiche Eras-Tour führt Sie kommendes Wochenende auch nach Österreich. Zeit bei Heide Rampetzreiter aus dem Kulturressort der Presse nachzufragen über Taylor Swifts Musik, ihre Erfolge, ihren Geschäftsinstinkt und ihre treue Fangemeinde. Are you ready for it? Hallo Heide.
Hallo.
Heide, starten wir mit dem Allerwichtigsten, Taylor Swifts Musik. Ganze 14 Grammys stehen bei ihr zu Hause im Regal. Was macht denn Taylor Swift jetzt als Musikerin so aus?
Ja, Musikerin ist eher ein gutes Stichwort, weil darum geht's im Grunde. Alles andere ist ja eigentlich nur Beiwerk bei der Taylor Swift. Das ist zwar groß und aufgeblasen, aber im Kern ist Taylor Swift eine Musikerin und eine großartige Geschichtenerzählerin. Sie zeichnet sich jetzt nicht unbedingt dadurch aus, dass sie musikalisch so innovativ ist, aber sie ist eine gute Lyrikerin. Sie schreibt super Texte und vor allem hat sie so eine Mischung, die finde ich einzigartig ist, nämlich sie ist einerseits sehr universal, man findet sich total wieder in ihren Texten und andererseits sehr intim. Also man hat irgendwie das Gefühl, man sitzt mit ihr auf der Rückbank eines Taxis und sie schüttet einem das Herz aus. Aber nicht so nahe, dass man sich darin immer wiederfindet.
Du hast gesagt, sie ist so eine exzellente Lyrikerin. Vielleicht kannst du uns das ein bisschen aufdröseln. Was macht denn gute Lyrics aus?
Taylor Swift arbeitet irrsinnig gern mit Metaphern. Ob das jetzt in Exile ist, wo sie eine Beziehung als Land bezeichnet. Who am I bending now? You are my crown. Now I'm in exile, seeing you out. Anderes Beispiel wäre Dear John, aus ein Lied, das ich sehr mag, weil es eigentlich das erste Lied war von Taylor Swift, das ich mögen habe. Da bezeichnet sie sich immer als The Girl in the Dress. Allein durch dieses Kleidungsstück, das sie trägt, hat man ein Bild vor Augen, wie sie sich in einem Raum von anderen abhebt. Sie ist das einzige Mädchen. Sie ist die einzige mit dem Kleid, ja, im Gegensatz zu den anderen, wo man das Gefühl hat, die sind wahrscheinlich älter und die tragen Hosen und die sind cool und sie ist the girl in the dress. Don't you think I was too young to be messed with? The girl in the dress cried the whole way home. Sie drückt Dinge oft nicht direkt aus. Sie sagt es nicht die Beziehung, sondern sie findet eine Metapher dafür. Eine schöne Metapher, die man nachfühlen kann, wo man ein Bild vor Augen hat. Das machen ja Poeten, das macht man in Gedichten und genauso macht sie das in den Lyrics. Sie ist jetzt nicht so wie ein Bob Dylan, also sie stellt jetzt keine so krassen kulturellen Bezüge her, jedenfalls nicht zur Hochkultur. Das macht sie nicht, aber zur Popkultur.
Du hast gerade gesagt, das erste Lied, das du von Taylor Swift gemocht hast. Was hast denn du für eine Beziehung zu Taylor Swift?
Ich mag Taylor Swift, aber ich bin kein Swiftie. Ich würde mich nie als Swiftie bezeichnen, weil ich wirklich viel, viel zu wenig Texte von ihr auswendig kann.
Sie hat ja auch eine unglaubliche Entwicklung hinter sich. Also sie hat ja im Country angefangen als junge Teenagerin und hat dann quasi den Genrewechsel zum Pop hingelegt. Wie ist ihr das überhaupt gelungen?
Country unterscheidet sich jetzt nicht so krass vom Pop. Also es ist jetzt keine gegensätzliche Entwicklung. Sie hat jetzt nicht angefangen als Country-Star und macht jetzt Metal. Das ist irgendwie eine natürliche Entwicklung, dass sie sich Richtung Pop entwickelt hat. Sie hat jetzt dann einen Ausflug Richtung Indie gemacht, gerade in der Corona-Pandemie mit den zwei Alben und ist jetzt eigentlich wieder zurück im Pop. Also ich erwarte jetzt kein großes Rock-Album von ihr. Ich glaube, sie bleibt ihrem Genre da schon treu.
Swift beginnt als Teenagerin mit dem Schreiben von Songs. Sie möchte Country-Sängerin werden. Nach einem Umzug der Familie nach Nashville, der Country-Metropole, bekommt sie mit nur 14 Jahren ihren ersten Plattenvertrag. Es folgen erste Country-Alben. Später orientiert sich Swift Richtung Pop. Ein eingängiger Radiohit folgt auf den nächsten. Nummern wie We Are Never Ever Getting Back Together, Blank Space oder Shake It Off. Es folgen auch verträumtere oder folkigere Alben. Obwohl Swift selbst in Interviews davon spricht, dass man sich als weiblicher Popstar immer wieder neu erfinden muss, bleibt sie ihrer Marke eigentlich treu.
So wandelbar ist sie nicht. Im Kern ist sie immer gleich. Im Kern erzählt sie immer ihre Geschichten, die ganz stark von sich selber handeln, von ihren Beziehungen, von ihren Freundschaften und wie das jetzt musikalisch untermalt ist, ob das mehr in die Country-Richtung geht oder mehr in die Indie-Richtung, das ist dann fast ein bisschen sekundär.
Diese Art, Persönliches in Songs zu verarbeiten und wirklich irgendwie auch tiefen Einblick zu gewähren, das ist ja etwas, das ihre Fans total an ihr schätzen. Du hast schon gesagt, sie ist keine besonders innovative Musikerin, aber das macht sie besonders gut. Was ist denn jetzt so das Innovative daran? Ich meine, Songwriter hat es ja schon ganz viele gegeben.
Nein, so richtig innovativ ist sie nicht. Und so richtig innovativ sind auch viele andere Bands, große nicht. Die haben da auch nicht das Rad neu erfunden, die Popmusik neu erfunden oder die Rockmusik neu erfunden. Es hat da schon Rock-Acts gegeben vor den Rolling Stones oder vor den Beatles. Da trifft halt ein bestimmter Zeitgeist auf eine Künstlerin, die den trifft und die das verkörpert, glaubwürdig verkörpert.
Welcher Zeitgeist ist denn das, den Taylor Swift so trifft?
Ganz wesentlich bei Taylor Swift ist, dass sie eigentlich einen sanften Feminismus verkörpert. Das ist kein Zufall, dass jetzt eine Frau, eine junge Frau, eine Amerikanerin so big ist und so viele Fans hat, weil sie etwas ausdrückt, das vorher in dieser breiten Wirksamkeit noch nicht ausgedrückt worden ist. Wenn ich jetzt früher die Beatles hergenommen habe, ist natürlich ein krass riesiges Beispiel, das man da nimmt. Aber von den Number-One-Hits kann man es ja vergleichen. Die haben eine ganz andere Lebenswelt, die sie in ihren Songs verpacken. Da geht's mehr ums Anhimmeln, da geht's weniger ums Mitfühlen.
Mhm. Ich habe manchmal das Gefühl in Gesprächen, es gibt schon immer noch Menschen, die Taylor Swift nicht so ganz ernst nehmen. Also sie so ein bisschen in die Kategorie Disney-Kinderstar irgendwie einordnen. Täuscht das Gefühl oder ist da was dran?
Da ist definitiv was dran. Und das liegt sicher auch daran, dass sie eine junge Frau ist, dass sie Amerikanerin ist, dass sie Pop macht. Bei Popmusik geht's immer um Abgrenzung. Was kennt man, was die anderen nicht kennen? Irgendeine Garagenband, die erst eine Demo rausgebracht hat. Sie ist eben das Gegenteil davon. Ihre Lieder werden halt Millionen, Milliardenfach gestreamt. Damit hebt man sich nicht ab. Damit macht man sich jetzt nicht cool.
Ob es jetzt als cool gilt, Taylor Swift zu hören oder nicht, sie verdient mit ihrer Musik jedenfalls richtig viel Geld. Der Umsatz ihrer aktuellen Tour wird vorab auf 4 Milliarden Dollar geschätzt. Ihr Merchandise ist regelmäßig in Rekordzeit ausverkauft und sie hat den umsatzstärksten Konzertfilm aller Zeiten herausgebracht. Ihren Traum vom MusikerInnen-Dasein verfolgt Swift schon früh. Und sie kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie, die sie dabei großzügig unterstützt hat.
Also Taylor Swifts Vater war Investmentbanker, also die hatten sicher einen guten finanziellen Hintergrund, um ihr das zu ermöglichen. Die ist jetzt nicht aus der Gosse oder von der Straße her gecastet worden. Die Familie ist, wie gesagt, mit ihr umgezogen, um ihr diesen Traum zu ermöglichen.
Als junge Frau im Musikbusiness beweist Taylor Swift immer wieder Mut. Etwa als sie sich mit den großen internationalen Streaming-Plattformen anlegt.
Also Taylor Swift hat sich dann gewehrt gegen die großen Streaming-Anbieter. Das ist ja, da ist so richtig groß geworden. Vorher hat man Alben verkauft, wo die Künstler viel mehr dran verdient haben. An so einem Stream verdienst du wahnsinnig wenig. Gott, Spotify ist bekannt dafür, dass sie wirklich schlecht zahlen. Und sie hat sich da gewehrt dagegen und auch erfolgreich gewehrt.
So kritisiert sie öffentlich Apple, als das Unternehmen Musik bei einer Aktion gratis zur Verfügung stellen will, ohne KünstlerInnen dafür zu bezahlen. Und im Streit mit Spotify nimmt sie ihren ganzen Musikkatalog von der Plattform, nur um ihre Rückkehr dorthin als Geschenk an ihre Fans zu feiern. Wenn man heute Songs oder Alben von Taylor Swift streamt, findet sich oft der Nachsatz Taylor's Version in Klammer. Das sind Neuaufnahmen ihrer früheren Alben. Nur gehören die Masterrechte dieser Aufnahmen nicht irgendeinem Label, sondern Taylor Swift selbst. Auch das zeigt, wie sie sich immer wieder für die Rechte an ihrer eigenen Musik eingesetzt hat.
Also die ersten Alben hat sie aufgenommen mit Big Machine Records, dem Label von Scooter Braun. Sie hat dann das Label gewechselt. Sie wollte die Rechte an ihrer Musik haben, wollte sie auch kaufen. Scooter Braun hat sich geweigert, sie rauszugeben. Taylor Swift ist dann in die Offensive gegangen, hat dann ihre ersten 6 Alben zumindest zum Teil jetzt neu aufgenommen. Taylor Swift hat sich da quasi in einem Zusammenschluss mit ihren Fans dann durchgesetzt. Es gibt jetzt alle bis auf Reputation und sie hat, glaube ich, vorgestern angekündigt, dass sie das jetzt auch neu aufgenommen hat. Und die Fans natürlich streamen halt Taylors Version und nicht die von Scooter Braun. Das heißt, das Geld verdient auch die Taylor dann damit.
Und ich glaube auch, die laufende Eras-Tour hat noch einmal bestätigt, dass Taylor Swift wirklich nicht nur eine Musikerin ersten Ranges, sondern auch eine Geschäftsfrau ersten Ranges ist.
Definitiv. Also ich finde, eine nette Anekdote ist ja, Taylor Swifts Vater ist eben Investmentbanker und Taylor Swift trägt ganz bewusst einen geschlechtsneutralen Vornamen, weil ihre Eltern gedacht haben, vielleicht folgt sie in Papas Fußstapfen und wird auch Investmentbankerin. Und damit ihr Gegenüber nicht immer sofort weiß, dass das ein Mädchen ist und sie schlechter behandelt dadurch, haben sie ihr einen geschlechtsneutralen Vornamen gegeben. Diese Tour ist wirklich eine Tour der Superlative. Ich kann mich nur erinnern, der Präsident von Kanada, Justin Trudeau, hat Taylor Swift gebeten, nach Kanada zu kommen mit einem Taylor Swift-Zitat. Die Länder stehen Schlange, dass sie dort auftritt. Und die Art, wie sie die Tour macht, ist ja höchst lukrativ. Das ist natürlich eine Show, die es in sich hat. Die hat fast 4 Stunden. Ich glaube, 44 Songs spielt sie. Alle ihre Alben mit Kostümwechseln, Bühnen, Pipapo. Aber sie tritt immer mehrfach in jeder Stadt auf. Sie tritt ja in Wien 3-mal auf. Das ist natürlich billiger, als wenn eine Riesenbühne, Riesenequipment von Stadt zu Stadt reisen muss. Mit riesen LKWs, die ganze Logistik, die fällt da halt zum Teil weg. Das heißt, es bleibt am Schluss mehr übrig.
Das mit den mehreren Auftritten in einer Stadt, das macht aber nicht nur Taylor Swift. Ist das irgendwie eine generelle Entwicklung, weil man eben heute hauptsächlich von den Touren lebt als Performing Artist?
Das machen inzwischen mehrere Künstler. Als Beispiel dient Las Vegas. In Las Vegas gibt es immer Residencies, wo Künstler Monate oder teilweise Jahre regelmäßig auftreten und die Fans reisen dorthin. Das ist für die Künstler natürlich auch viel angenehmer, wenn sie einen Wohnsitz haben, dort ihre Freunde, ihre Familie unterbringen, als wenn sie von Stadt zu Stadt reisen und jede Nacht in einem anderen Hotel schlafen.
Und ihre Tour begeistert rund um die Welt, ganz besonders ihre Fans, die auf Konzerten Freundschaftsarmbänder austauschen und Choreografien mitperformen. Wer sind denn jetzt diese Millionen Menschen, die Taylor Swift so begeistert?
Der Großteil ihrer Fans ist sicher weiblich, jung und weiß, aber nicht nur. Ich glaube, sich in ihren Songs wiederzufinden, das tun schon sehr viele Leute. Ihre Fans sind definitiv eine homogenere Gruppe als die einer Billie Eilish, die Fans in jeder Altersklasse hat und Männer und Frauen.
Was schließt du da daraus?
Ich glaube, das liegt an den Lyrics, dass sie eben ihre eigene Lebenswelt beschreibt und die ist natürlich die Lebenswelt einer Frau. Sie versetzt sich in einigen Songs in andere Figuren. Es gibt mindestens einen Song, wo sie ja aus männlicher Perspektive singt, aber das ist nicht üblich. Billie Eilish Lyrics sind sicher sehr viel verschachtelter und kryptischer und nicht so erzählen nicht so eine Geschichte.
Und welche Art von Vorbild ist Taylor Swift diesen Fans?
Taylor Swift verkörpert eben diese Art von sanften Feminismus, die ich früher erwähnt habe. Sie nimmt sich das, was ihr zusteht. Ob das die Rechte an ihren Alben sind, die sie einfach neu aufnimmt, ob das Beziehungen sind. Sie macht sich da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Gedanken darüber, wie das jetzt inzwischen ankommt. Sie hat auch ein Selbstbewusstsein entwickelt, dass man sich als Fan, glaube ich, gern abschaut. Ich glaube, das hat auch mit MeToo zu tun. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ein bisschen eine Entwicklung durch MeToo, dass man sich dann immer so unterbuttern lässt.
Diese Frau, die sich nicht so leicht unterbuttern lässt, zu der ist Taylor Swift wohl erst im Laufe ihrer Karriere geworden. Zu Beginn hat sie sich betont unpolitisch als Country-Sängerin gegeben. Erst im späteren Verlauf ihrer Karriere spricht sie sich für LGBTIQ-Rechte aus, etwa mit ihrem Song You Need to Calm Down, und gibt eine Wahlempfehlung für die Demokraten ab.
Der Country gilt eher als konservatives Genre, in dem man sich ungern politisch äußert und vor allem demokratisch oder linkspolitisch äußert. Ich glaube, die Dixie Chicks können ein Lied davon singen oder mehrere Alben darüber machen. Taylor Swift hat sich ja ganz lang nicht politisch dezidiert geäußert. In dem Dokumentarfilm Americana sieht man auch, wie sehr sie mit ihrem Vater hadert, weil sie das machen möchte. 2018 war das, wo sie eine demokratische Senatorin dann offen unterstützt hat. Ihre Motivation war, dass die Frauenrechte unterstützt hat. Sie hat sich später zu Biden bekannt, aber auch, ich würde mal sagen, sanft. Sie hat gesagt, wen sie wählt. Sie hat jetzt keine Wahlempfehlung an ihre Hörerinnen und Hörer ausgesprochen. Und jetzt ist natürlich die große Frage, wird sie Kamala Harris unterstützen und wie offen? Weil sie hat Kamala Harris schon 2020 mal unterstützt, aber damals halt nicht fürs Präsidentschaftsamt und nicht im Rennen gegen Donald Trump.
Ja, manche Politanalysten haben Taylor Swift schon die alles entscheidende Stimme im heurigen US-Wahlkampf zugesprochen. Doch bereits in der Vergangenheit sind Swifts politische Zugeständnisse manchen zu spät gekommen oder zu sanft erfolgt. Die größten Auswirkungen hätte eine Wahlempfehlung von Taylor Swift natürlich bei ihren Fans, den Swifties. Sie gelten als eingeschworene Gemeinschaft, die wirklich immer zu ihrem Star steht. Was kennzeichnet Fans von Taylor Swift?
Mit Sicherheit die Textsicherheit. Da Taylor Swift ja Künstlerin ist, die sehr viel über den Text lebt, kennen ihre Fans ganz sicher ihre Texte sehr gut. Die Vehemenz, mit der sie Taylor Swifts Werk verfolgen, sicher auch der Respekt. Es ist verpönt, dass man auf Social Media teilt, in welchem Hotel sie weilt unter den Fans. Man will ihr ihre Privatsphäre geben. Das ist bei anderen Acts definitiv nicht der Fall. Man denke an Boybands, wo die Hotels belagert werden wurden. Das machen Taylor Swift-Fans nicht.
Und wie hat Taylor Swift vielleicht auch so eine Fankultur eigentlich genährt über die Jahre hinweg?
Ich glaube, dazu gibt es mehrere Aspekte. Natürlich diese Nahbarkeit, Social Media, wie sie sich gibt. Der Spiegel hat sie unlängst bezeichnet als meine amerikanische Freundin. Ein Aspekt ist sicher auch die Easter Eggs, die sie in Songs versteckt.
Erklär das einmal für Nicht-Swifties.
Ihre Lieder nehmen Bezug aufeinander. Es ist ein bisschen wie ein Labyrinth und je besser man sich darin auskennt, desto mehr Vergnügen hat man daran. Und je besser man Taylor Swifts Werk kennt, desto mehr Bezüge findet man, desto mehr kann man da mitreden in einem Diskurs, der eben von außen abgrenzt. Das ist dann die Coolness, die man sich quasi holt darüber, dass man mehr weiß als die anderen.
Ich habe ganz oft das Gefühl, zu Taylor Swift muss man sich irgendwie verhalten. Das ist, finde ich, schon anders als zu anderen Popstars. Da gibt's Fans und dann gibt's die anderen Leute, denen ist das egal. Bei Taylor Swift habe ich immer das Gefühl, man muss sich für oder gegen sie entscheiden.
Das ist ja irgendwie auch das Schöne an Taylor Swift, oder? Sie ist momentan der große gemeinsame Nenner. Man muss irgendeine Haltung zu ihr haben. Jeder kennt sie. Es gibt nicht viele Acts, es gibt nicht viele Fernsehserien oder sonstige kulturellen Phänomene, zu denen, glaube ich, jeder eine Meinung hat.
Diese eingeschworene Fangemeinschaft, über die wir schon gesprochen haben, die ist ja auch eine Fangemeinschaft, die sehr verteidigend auftritt, wenn dann irgendwie vielleicht doch mal wer sagt, ja, das, auch wenn andere Berühmtheiten irgendwie sich kritisch äußern gegenüber Taylor Swift. Ist da was dran, dass man sie eigentlich nicht kritisieren darf?
Die Reaktionen der Fans auf Kritik ist oft ziemlich überschießend. Die New York Times zum Beispiel hat zu ihrem letzten Album Tortured Poets Department geschrieben, dass sie einen Editor braucht. Sie bräuchte jemanden, der sie ein bisschen zusammenkürzt. In der zweiten Version des Albums waren, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Songs, über 20. Das kann man schon mal finden, auch als jemand, der sie mag. Die Reaktion der Fans war ziemlich negativ. Die haben einen richtigen kleinen Shitstorm veranstaltet der New York Times gegenüber. Das mag am Internet und an Social Media liegen, wo eben so schwarz-weiß Reaktionen am meisten Emotionen hervorrufen und deswegen immer stärker geteilt werden und sich quasi verselbstständigen.
Dabei bietet natürlich auch Taylor Swift Angriffsfläche für Kritik, etwa weil sie extrem viel mit ihrem Privatjet unterwegs ist und sich deswegen regelmäßig auf der Liste der Prominenten mit dem weltweit höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf wiederfindet. Ihrem Erfolg setzt auch solche Kritik wenig entgegen. Sie findet sich als jüngste Künstlerin auf der Liste der größten Songschreiberinnen und Schreiber aller Zeiten des Rolling Stone Magazins und sie wird als erste Popsängerin vom Time Magazine zur Person des Jahres gekürt. Das alles im Alter von erst 34 Jahren. Wie kann eine solche Karriere überhaupt noch weitergehen?
Das Tolle an Taylor Swift ist, dass sie sehr konstant in ihrem Schaffen. Sie ist ja unfassbar produktiv, wie viele Alben die rausgegeben hat in relativ kurzer Zeit, dann neu aufgenommene Alben. Es ist nicht so, dass ein Album das Hit-Album wäre, dann folgen drei, die ein bisschen lamer sind, dann ist wieder ein gutes. Ihr Schaffen ist eigentlich auf einem konstant hohen Niveau und es gibt keinen Grund, wieso das abreißen sollte. Als Frau Mitte 30 wird sie jetzt dann Themen finden, die sie weiterhin beschäftigen, so wie sie die gefunden hat, die sie bisher beschäftigt haben. Im Gegensatz zu anderen Bands oder Künstlerinnen, Künstlern, die von einem Frühwerk leben, das sie mit Anfang 20 schaffen haben, hat sie eben diese Eras. Midnights zum Beispiel war ein unfassbares Hit-Album. Dead Poets Society ist ein bisschen schwerer zugänglich. Das nächste wird wieder große Hits haben, denke ich mal.
Heide, vielen lieben Dank für deine Expertise. Yes. Sehen wir dich am Taylor Swift-Konzert?
Yes.
Ich werde auch da sein. Danke dir.
Danke.
Dreimal wird Taylor Swift kommendes Wochenende im Ernst-Happel-Stadion in Wien auftreten. Die Konzerte sind natürlich schon ausverkauft. Die Presse wird berichten. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.